Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute wird es technisch. Wir sprechen über Rechnungen, Prozesse und Digitalisierung. Ganz genau genommen geht es um die E-Rechnung. Wir werden erläutern, warum das Thema an Präsenz gewonnen hat und immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Mein heutiger Interviewpartner ist Klaus Förderer. Er ist Senior Manager Master Data und Data Exchange bei GS1 Germany. Seit 2001 beschäftigt er sich dort unter anderem mit den Themen EDI, elektronischer Rechnung und Zugpferd. Er vertritt GS1 unter anderem im DIN als Experte des DIN-Ausschusses für elektronisches Geschäftswesen und elektronische Rechnung. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Klaus, schön, dass du da bist und wir heute miteinander sprechen können.
Hallo Eva.
Wir wollen direkt ins Thema einsteigen. Und zwar, wir sprechen ja heute über die E-Rechnung. Und meine erste Frage, kannst du uns mal zuerst erklären, was genau eine E-Rechnung ist und dann, wie sie sich vom herkömmlichen Rechnung unterscheidet?
Ja, also der Begriff E-Rechnung wurde jetzt neu geschaffen vom Gesetzgeber mit dem Wachstumschancengesetz und den Änderungen im Umsatzsteuergesetz. Also man hat vorher schon auch von elektronischen Rechnungen gesprochen, aber haben wir auch einen deutschen Begriff, nämlich E-Rechnung. Und für das Umsatzsteuergesetz bedeutet das, dass es ein strukturiertes elektronisches Format ist. Das heißt, ein PDF ist keine E-Rechnung nach der neuen Definition. Früher war es eine elektronische Rechnung, das heißt, ein PDF musste ich auch elektronisch archivieren. Und man geht aber jetzt komplett auf strukturierte Formate bei Rechnungen zwischen Unternehmen. Also es betrifft Deutschland und betrifft B2B-Szenarien. Und ja, herkömmliche Rechnung ist die Frage, was für dich eine herkömmliche Rechnung ist. Das ist, sag ich mal, was man halt kennt, Papier und PDF.
Ganz genau.
Und das wird Vergangenheit sein. Also das heißt, im Gesetz sind ganz wenige Ausnahmen definiert. Das heißt, so Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro oder Rechnungen, die vom Parkautomaten kommen. Mhm. Solche Dinge dürfen weiter in Papier sein. Ausgenommen sind auch Kleinunternehmer, also die Unternehmer nach Umsatzsteuergesetz sind, also mit irgendwas mit 20.000 Euro Umsatz. Also wirklich Kleinunternehmer, die auch keine Mehrwertsteuer auf den Rechnungen haben, da befreit sind. Mhm. Die sind aber auch tatsächlich nur von der Sendepflicht befreit, aber müssen trotzdem empfangen können.
Klar.
Auch wenn man, sag ich mal, privat als Unternehmer auftritt, weil man über Airbnb eine Wohnung vermietet, ist man schon in dieser Schiene drin, dass man E-Rechnungen empfangen muss. Mhm.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von E-Rechnung für Unternehmen in dem Fall?
Ja, es geht im Endeffekt darum, dass ich halt digitalisiere, ne, und die Prozesse effizient aufsetzen kann. Mhm. Und insofern ist, sag ich mal, dieses Gesetz, wo jetzt, sag ich mal, der Push für die Wirtschaft kommt, dass es machen müssen, ein Schritt, sag ich mal, Deutschland digital besser aufzustellen. Mhm. Ne, weil es kommen halt alle Rechnungen elektronisch zukünftig und das kann ich nutzen.
Ja.
Und das ist natürlich, ne, strukturiertes elektronisches Format hört sich so sperrig an, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Datensatz, den ein Computer lesen kann. Ne? Und wenn man, sag ich mal, an herkömmliche Rechnungen denkt, dann muss ich halt die Rechnungen abtippen und das muss ich halt zukünftig nicht mehr. Mhm. Dadurch werden natürlich die Prozesse glatter und wenn ich dann im Endeffekt auch Infrastruktur aufsetze, also ein Workflow-System habe, dass das, sag ich mal, auch dann entsprechend schneller durchlaufen kann und dass ich, sag ich mal, auch Prüfungen automatisieren kann. Auf Basis dieser Rechnungsnorm, dass ich, sage ich mal, ne, nicht mehr gucken, ob sind die Pflichtangaben da, sondern das kann die Maschine schon für mich alles vorprüfen. Ja, und man muss halt immer, sage ich mal, ne, die Empfangsseite sehen.
Ja.
Die Empfangsseite bekommt halt Rechnungen, muss sie nicht abtippern, hat ein leichteres Handling, wenn es implementiert ist. Aber auch auf der Sendeseite habe ich halt den Vorteil, dass das, sage ich mal, insgesamt fehlerfreier ist. Ja, ich bin natürlich, wenn ich nur auf Papier bin, dieses Thema Porto, Kuvertierung und so weiter los. Und zumindest die Erfahrung hatten wir auch gemacht, dass tatsächlich teilweise das Geld schneller gekommen ist, weil es einfach, sage ich mal, die Leute jetzt nicht so wie ein Großkonzern organisiert sind, so ungefähr, ich nutze jedes Zahlungsziel aufs Maximum aus, sondern ne, wenn die Rechnung reinkommt, dann wird sie halt gebucht und wenn das Ding durch ist, dann wird es halt bezahlt.
Ja.
Und wenn es ein, zwei Tage schneller geht, so in der Summe rechnet sich das auch. Also das haben wir auch tatsächlich in der Vergangenheit schon gesehen.
Okay. Welche gesetzlichen Vorgaben oder Standards gibt es, die bei der Erstellung von E-Rechnungen beachtet werden müssen?
Ja, also muss im Endeffekt, sage ich mal, zwischen Gesetz und Standard unterscheiden. Gesetz hatte ich erwähnt, ne? Es ist das, war in dem Paket des Wachstumschancengesetz, aber ich meine de facto relevant. Also das Wachstumschancengesetz war auch eine Änderung vom Umsatzsteuergesetz, die es beinhaltet hat. Da kommen halt weitere Erläuterungen vom Gesetzgeber da rein. Also das Finanzministerium hat eine FAQ-Seite aufgesetzt zum Thema E-Rechnung. Es ist ein BMF-Schreiben da, wo die halt einige Dinge nochmal erläutert haben, wie damit umzugehen ist. Also das ist der Rechtsrahmen, wo ich mich entsprechend bewege, wo auch, sag ich mal, diese Ausnahmen definiert sind. Und solche Dinge alles. Also das ist, sag ich mal, ne, was ich sowieso beachten muss, auch wenn ich Papierrechnungen schreibe.
Ja.
Und das ist, sag ich mal, die gesetzliche Basis. Ne? Und wie gesagt, gilt jetzt erstmal nur für Deutschland. Europa ist, sag ich mal, nochmal eine Sondergeschichte.
Ja.
Nur die Sache halt, dass die halt entsprechend referenzieren auf gewisse Standards. Nämlich es wurde schon in der Vergangenheit eine europäische Norm entwickelt, ursprünglich mit dem Scope auf B2G, also an die Rechnung, an die öffentliche Verwaltung. Aber wir haben ja auch schon über 10 Jahre Zugpferd. Ne? Da haben wir, sage ich mal, ja auch in Deutschland branchenübergreifend schon eine Kernrechnung definiert. Und dieses ganze Know-how ist auch in die Entwicklung der europäischen Norm reingeflossen.
Mhm.
Der Gesetzgeber sagt halt jetzt, was jeder können muss, ist, sage ich mal, Rechnung basierend auf dieser europäischen Norm.
Mhm.
Und Zugpferd ist ja, sag ich mal, ein Derivat von der europäischen Norm, X-Rechnung auch, aber ne, ich kann auch das selber nutzen, die Norm. Und das ist, sag ich mal, was wir, sag ich mal, da an rechtlichem Rahmen haben. Was aber halt auch wichtig ist, ich muss, sag ich mal, erstmal Elektronen, das ist schon seit 1.1.25 so, ne, die Sendepflicht 20 für kleine Unternehmen noch mal ein Jahr später. Aber seit 1.1.25 gilt die Empfangspflicht für elektronische Rechnungen. Also da muss ich jetzt schon was getan haben, damit die steuerrechtlich sauber sind und ich vielleicht irgendwann vom Prüfer was auf die Finger bekomme.
Mhm.
Die europäische Norm muss jeder können. Aber was der deutsche Gesetzgeber halt auch möglich gemacht ist, andere Formate zu nutzen, wenn man, sage ich mal, bilateral das entsprechend abgestimmt hat. Ja, da gehören ne, EDI, EIN-Kommverfahren dazu, das war natürlich uns besonders wichtig.
Mhm.
Aber da gehören auch Inhouse-Formate, ne, also wenn ich, sag ich mal, in Großkonzernen Intercompany-Billing mache oder, sage ich mal, Rechnungen über JSON-Formate, wenn ich APIs habe als System für Order-to-Cash-Prozesse, dann kann man das auch entsprechend nutzen, insofern, sage ich mal, die Daten ähnlich gut strukturiert sind oder mindestens genauso gut strukturiert sind,
das wie gut, es ja.
in der europäischen Norm der Fall ist. Ne?
Danke. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter ins Detail tatsächlich. Kannst du uns erklären, wie so ein typischer Prozess aussieht, um eine E-Rechnung zu erstellen, zu versenden oder auch zu empfangen?
Ja, im Endeffekt, sage ich mal, sind die Daten ja meistens schon elektronisch vorhanden, irgendwo in der Warenwirtschaft oder im ERP-System. Und selbst wenn ich die Rechnung drucke, dann muss ich ja die Felder irgendwo her bekommen.
Ja.
Und im Endeffekt mache ich jetzt nichts anderes, dass ich also diese Informationen, die bei der Rechnung entsprechend da sind, in quasi dieses Normformat entsprechend umwandle.
Mhm.
Und dann übertrage ich, verschicke ich das an meinen Partner. Und auf der Empfangsseite ist es halt so, dass ich halt ne, dann die elektronischen Rechnungen bekomme, das automatisch einlesen kann. Ne? Da brauche ich natürlich entsprechende Software für, das umzusetzen. Ne? Wobei natürlich auch in Betracht zu sehen, die haben auch die ganz Kleinen gesehen.
Okay.
Das heißt, ne, wenn ich eine Rechnung auf Excel oder Word schreibe, ne, also ich habe mit einer kleinen Boutique gesprochen hier in Köln mit 2 Filialen, ne, die hat ne, 2, 3 Rechnungen im Jahr, die B2B sind, ne, weil da
ja.
ne, Privatkunden reingehen. Und da habe ich gesagt, ne, dann klingt man sich halt auf irgendeine Plattform, wo man sich anmeldet für kleines Geld und kann dann entsprechend halt auch Rechnungen verschicken. Ne? Da kann man dann ne, die Hauptdaten auch schon hinterlegen. Also solche Lösungen gibt es auch. Und auch auf der Empfangsseite gibt es solche Lösungen. Oder dass man einfach sagt, ja gut, ich nehme die Rechnung an
mhm.
und den Rest macht mein Steuerberater.
Ah, okay.
Ja, ne, also sage ich mal, wenn ich auch jetzt ein ganz kleiner bin, ne, also dann gibt es entweder die Möglichkeit, es gibt kostenlose Lesbarmachungstools für XML, wo ich dann quasi den Inhalt sehe, oder ne, wir haben ja eben das Thema Zugpferd schon mal erwähnt. Ja. Das ist ja einerseits, sage ich mal, die XML-Struktur, eine erweiterte XML-Struktur, die ich habe. Aber das ist die Idee gewesen, dass ich, sage ich mal, ein PDF mitliefer, oder besser gesagt, ich habe ein PDF, da sind die strukturierten Daten drin. Früher war es halt so bei Zugpferd, dass, sage ich mal, entweder das PDF oder das XML die Rechnung war. Mhm. Jetzt ist es nur noch das XML. Mhm. Aber es ist im Endeffekt, sage ich mal, dass ich quasi dem Kunden die Sichtbarmachung mitliefere. Und gerade wenn ich, sage ich mal, nicht weiß, was meine Kunden können oder auch viele kleine dabei sind, macht es natürlich Sinn, auf solche Formate zu setzen, weil dann können sie im Endeffekt, sage ich mal, selbst das Ding aufdrucken, ausdrucken, Stempel drauf tun und den Rest macht der Steuerberater. Ne? Dann haben sie die Rechnungspflicht da erfüllt.
Ja, wie wir hören, bist du ja absolut der Experte und Profi, was das Thema angeht. Welche Herausforderungen oder Probleme treten bei der Einführung von E-Rechnungen auf und wie können diese gelöst werden?
Ja, also man muss sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und
das hört sich so an, ja.
Ja, also im Endeffekt geht es darum, entweder, ja, ich habe halt einen Solution Provider, der mir dabei hilft, oder mein Warenwirtschaftsanbieter bietet mir da was an, dass ich das entsprechend umsetzen kann. Und wir sehen halt jetzt, dass natürlich die Unternehmen, die, sage ich mal, schon irgendwann mal was elektronisch gemacht haben, die schon mal Zugpferde verschickt haben in der Vergangenheit oder EDI haben, die wissen, was strukturierte Daten sind. Ja. Und, ne, wenn ich natürlich vom Papier komme, dann werden halt Fehler gemacht. Und ich habe da so eine Fehlerhierarchie. Okay. Der Gesetzgeber sagt, das muss eine Rechnung entsprechend der Norm sein. Ne? Und die Rechnungsnummer kommt genau in dieses Feld. Ne? Und dann muss die auch in diesem Feld stehen, weil sonst ist die Rechnung nicht korrekt. Und das war bei Papier anders, ne? Ob jetzt die Rechnungsnummer oben oder unten steht. Bei dem Gesetzgeber egal, und das muss ich mir bewusst werden. Okay. Ne? Oder das, sage ich mal, wenn, sage ich mal, jetzt in der technischen Umsetzung irgendwelche Pflichtangaben fehlen, ne, dann ist es halt keine korrekte Rechnung. Ne? Genau, wenn die Rechnungsnummer auf der Papierrechnung fehlt. Und dieses Bewusstsein muss in die Köpfe, weil dann kann auch im Endeffekt der Empfänger, wenn das der Fall ist, nicht annehmen.
Okay.
Das ist das eine. Und was wir halt auch sehen, dass es, sage ich mal, verschiedene Serviceklassen bei den Solution Providern gibt, nämlich dass, sage ich mal, einige halt nur die gesetzlichen Pflichtangaben erfüllen und nicht die gesamte Norm. Und sich dann plötzlich wundern, dass, sage ich mal, die Kunden sagen, ja, schön und gut, ne, dass du da eine korrekte Rechnung schickst, aber ne, ich hatte eigentlich von dir eine Lieferscheinnummer, eine Bestellnummer oder eine GLN erwartet, damit ich die verarbeiten kann als etwas größeres Unternehmen. Da sollte man halt darauf achten, dass, sage ich mal, die Lösung, die man kauft, das auch kann. Also dass man nicht nur im Fokus hat, ne, ich muss jetzt, sage ich mal, gesetzlich eine richtige Rechnung schreiben, sondern was wollen meine Kunden eigentlich, gerade wenn ich mit großen Unternehmen zu tun habe. Ne? Und das wird ja verschiedenen Arbeitsgruppen, sowohl bei uns als auch bei anderen Gremien, adressiert, wie man damit umgeht, dass da halt saubere Rechnungen kommen, weil ne, nach 2027 habe ich keinen Fallback mehr. Da müssen die Leute das entsprechend können. Wir sind halt jetzt in der Lernphase, die wir hier haben.
Okay. Das heißt, wir haben quasi noch 2 Jahre, damit wir dann alle well prepared sind.
Ja, aber da halt auch immer die Empfehlungen, die ich eben auch am Telefon gebe, kümmert euch jetzt drum, tüte das ein,
ja.
Weil die Anzahl der E-Rechnungsanbieter ist endlich, die das können.
Okay.
Das heißt, ne, werden schon den üblichen Effekt haben, den wir, sage ich mal, bei irgendwelchen gesetzlichen Umsetzungen kennen, auch in anderen Bereichen, dass so ein halbes Jahr vorher die Leute in Panik geraten, ach ja, da war ja was. Und dann kann es meines Erachtens tatsächlich passieren, dass die Solution Provider sagen, das haben wir teilweise jetzt schon, dass ich ein Feedback kriege, wir sind erstmal die nächste halbe Jahr ausgelastet. Ja. Ne? Dann kannst du es bestellen, aber in einem halben Jahr können wir umsetzen. Ja. Dann kann es zu spät sein, wenn ich dann im Oktober 26
damit habe. Okay. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Wie sieht die Zukunft der E-Rechnung aus? Was meinst du? Wird sie die herkömmliche Rechnungsstellung vollständig ablösen?
Ja, wir haben ja ein Gesetz. Ne? Also das ist, sage ich mal, zu anderen Standardisierungsinitiativen. Ne? Wie gesagt, Zugpferd gibt es 10 Jahre. Ne? Und ich hatte das mitentwickelt und gedacht, so, das ist ja so toll, das muss doch sofort jeder machen. haben auch viele gemacht. Ne? Aber jetzt kriegen wir halt den Push, dass die Leute müssen. Ja. Und einige werden sagen, so wie ich, hurra, endlich mal. Ne, einige werden sagen, was haben die sich da wieder ausgedacht in Berlin, womit wirst du uns quälen?
Ja.
Wir werden jetzt im Endeffekt, sage ich mal, so ein bisschen durch das Tal der Umsetzung oder Tal der Tränen gehen die nächsten 2 Jahre. Und dann werden wir im Endeffekt sagen, ja, ne, warum haben wir eigentlich vorher das nicht gemacht? Na, ich habe auch, sage ich mal, von IHK-Veranstaltungen gehört. Dann, na, hat die IHK quasi neue Gesetzgebung präsentiert, die dann da. Und entweder haben sich da alle drüber aufgeregt, ne? Und manchmal war es dann der Fall, dass dann quasi aus einer Ecke eine kommen meinte, ja, ich mache schon seit 3 Jahren mit Zugfahrt strukturierte Rechnungen, und das funktioniert einwandfrei und dann waren sie plötzlich alle still. Ne? Also insofern, das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Ne? Also das war, sage ich mal, auch, da gab es, sage ich mal, auch von den Verbänden keinen Widerstand, das umzusetzen. Ne? Also war immer nur die Frage, wie und mit welchen Ausnahmen, was mal beachten. Aber sage ich mal, eine Fundamentalopposition gab es eigentlich in der deutschen Wirtschaft zu dem Thema nicht, also selbst von Handwerksverband oder sowas. Also insofern ist das Thema gesetzt und wie gesagt, wir haben jetzt über Deutschland geredet. Was jetzt natürlich auch kommt, ist das Thema Europa. Das heißt, es wird, das machen wir ein bisschen hin, ich denke mal so 2028, 2030 irgendwann, werden Rechnungen für innergemeinschaftliche Lieferungen, wird auch eine E-Rechnungspflicht kommen, auch auf Basis der europäischen Norm. Und es wird an der Erweiterung der Norm gearbeitet, dass ich mehr Szenarien abdecken kann, ne, weil ich habe erstmal die Grundfunktionen, ne, und dann kann ich natürlich sehen, okay, welche Informationen machen vielleicht für meine Branche, die ich auch elektronisch haben will, oder dass ich im Endeffekt dann auch sage, ja gut, jetzt haben wir die Rechnung, warum mache ich nicht auch Bestellungen, Lieferavise, Lieferscheine? Na, das sind ja, ne, verschiedene Szenarien, wo ich denken kann, wo ich mich dann im Endeffekt enger automatisiert verzahne, dass ich mich da richtig aufstelle.
Na, das hört sich auf jeden Fall für eine weitere Podcast-Folge jetzt schon an. Ich komme da dann in 2 Jahren auf dich zu, Klaus.
Ja, das Thema wird mich die nächsten Jahre begleiten.
Okay, ich habe noch eine Frage. Was ist denn mit den etablierten EDI-Verfahren? Bleiben die bestehen? Was meinst du?
Ja, ich meine nicht, ich weiß.
Okay, was weißt du? Teilst du es mit uns?
Nee, es war ursprünglich im Gesetz nicht vorgesehen und das hat, sag ich mal, dann dazu geführt, dass hier, sag ich mal, die großen Unternehmen, also jetzt mal Handelsunternehmen, die, sag ich mal, jetzt für ihr Warengeschäft, die haben da 80, 90% der Rechnung auf EDI laufen und wenn man das umstellt, sind das Kosten, glaube ich, so in zwei-, dreistelliger Millionenhöhe für nichts im Endeffekt, ne? Dass ich, sag ich mal, ne, statt grünes, weißes Papier benutze. Und deswegen wurde da halt interveniert, auch auf ziemlich hoher Ebene. Und deswegen wurde das Gesetz auch angepasst, was ich eben gesagt habe, dass ich auch andere Formate benutzen kann. Da haben die, sage ich mal, in diesem BMF-Schreiben auch definiert, ja, es muss interoperabel sein. Und interoperabel bedeutet, dass die umsatzsteuerrechtlichen Pflichtfelder in einem strukturierten Feld sind. Und das haben wir, sage ich mal, für die EAN-Kommen-Empfehlungen überprüft. Ja, nur eigentlich haben wir immer schon so gearbeitet, ne, weil, ne, wenn ich automatisiert prüfe, gucke ich erstmal auch schon die Pflichtangaben da. Ne. Also insofern haben wir quasi da auch die Conclusio gesehen, okay, das ist jetzt für uns kein großes Drama, diese Interoperabilität sicherzustellen. Ne. Oder besser gesagt, gemäß Anwendungsempfehlung haben wir das alles gesehen. Ne. Und ich meine, das müssen halt die Unternehmen jetzt selber nochmal überprüfen in der tatsächlichen Umsetzung. Aber das ist auch keine Befristung, dass man sagt, ja gut, ihr könnt noch bis 2028 oder 2030 euer EDI machen und danach müsst ihr es ablösen, sondern das ist erstmal langfristig gesetzt mit EDI.
Sehr gut. Kommen wir zu unserer letzten Frage und zwar gerne mal mit Blick auf unsere Unternehmen. Welche Tipps hast du für Unternehmen, die gerade erst mit E-Rechnung starten?
Ja, im Endeffekt, ich habe mir da den Satz zu sagen, zurecht gelesen, das Thema strategisch sehen. Ne? Ich meine, das ist natürlich für kleine Unternehmen, na ja, was soll das? Ne? Ich hab andere Kernkompetenzen als Rechnungen. Für mich ist Digitalkompetenz ein Teil, sage ich mal, der Unternehmens-DNA, die ich brauche. Ne? Das heißt, ne, ich muss nicht nur tolle Produkte, sondern auch entsprechende Prozesse haben. Und da gehören die digitalen Prozesse dazu, dass ich die entsprechend richtig aufsetze. Ne? Was will ich erreichen damit? Ne? Will ich einfach nur Gesetze erfüllen, weil meine Kunden interessiert das eh nicht? Oder habe ich größere Kunden, wo ich mehr tun will? Ne? Oder will ich im Endeffekt auch sehen, dass ich dann einen Benefit habe, da, wie weit ich dann, sage ich mal, zum Beispiel auf der Empfangsseite automatisieren kann, dass ich, sage ich mal, jetzt strukturierte Daten habe und vorher habe ich halt ein OCR-Verfahren vielleicht gehabt, dass ich das im Endeffekt auch richtig nutzen kann. Also im Endeffekt eigentlich immer sehen, ich kriege hier was serviert vom Gesetzgeber, wovon ich profitieren kann und das sollte man nicht nur sehen, ja komm, da ist eine Verpflichtung, sondern das ist eine Chance, die ich tatsächlich hier habe.
Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können, Klaus. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Und ich sag mal, bis bald. Mach's gut.
Alles klar. Dankeschön, Eva. Ne?
Damit verabschiede ich mich auch und sage bis bald, Ihre Eva Vera Ritter. Und wenn Sie jetzt noch weitere Fragen zu E-Rechnung, Digitalisierung und den Prozessen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir beantworten Sie gern und leiten Sie weiter. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere Termine. Schauen Sie vorbei und melden Sie sich an. Wir freuen uns auf Sie. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.